Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, hallo zusammen von meiner Seite. Ganz neues Gefühl. Ja, wie ihr ja wisst, das Hauptmerkmal heute in unserem Gottesdienst liegt auf dem Thema Mission. Und ich habe mir zuerst überlegt, was soll ich denn dazu sagen zum Thema Mission. Aber relativ schnell hatte ich den Eindruck, ich soll was über Gottes Wort sagen. Mission und Gottes Wort, die sind untrennbar miteinander verbunden. Das Wort Gottes ist eine Sammlung göttlich inspirierter Schriften mit gewaltigem Inhalt und gewaltiger Sprengkraft gestern, heute und auch morgen. Jesus selber hat ja gesagt, am Ende seiner Rede über die Endzeit, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich würde gerne kurz einen Missionsbefehl aufrufen, keine Angst, ich predige nicht über Missionsbefehl, aber wir brauchen kurz sein Inhalt. Und steht in Matthäus 28, Vers 18 bis 20, wer mitlesen will, da heißt: Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Interessant finde ich, zuerst macht Jesus klar, dass er allmächtig ist, nachdem einige seiner Jünger an seiner Erscheinung gezweifelt haben. Das steht in Vers 17 vorher. Es sind drei Aspekte, wo man daraus lesen kann. Das erste: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das heißt nichts anderes vom Wortlaut her, was da verwendet wird. Das Hauptziel ist, die Menschen zur Bekehrung zu bringen, dass sie umkehren. Also das ist wesentlich mehr wie nur ein freundliches Wort, ein wohlwollendes Reden oder das Leben in einer Vorbildfunktion oder rein soziales Engagement. Das ist gut und richtig, aber das ausschließlich ist nur das, was Jesus gesagt hat. Das ist der erste Aspekt. Der zweite ist Taufe. Er sagt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier kann man erkennen, dass Taufe eine logische Folge von der Bekehrung ist und nicht nur als reine Möglichkeit gedacht ist. Also es geht nicht darum, wenn es mir mal zumute danach sein sollte oder wenn meine Emotionen das zulassen, dann mache ich es, sondern von Gott war das gedacht, sofort als Folge. Also das ist von der Bedeutung her, das ist eine Weihe, das ist eine förmliche Indienststellung für Gott. Das zweite und der dritte Aspekt ist, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also lehren ist Pflicht, so wie das hier formuliert wird. Das ist keine freiwillige Kür nach einem selektiven Muster, sondern es geht darum, das zu machen. Also nur Jesu Worte und nur im vollen Umfang. Keine Lehrmeinungen, keine Auslegungsmethoden, sondern Jesus sagt, das, was ich euch gesagt habe. Und was man da erkennen kann an dem Missionsbefehl, das ist eine Folge. So wie es Jesus sagt, eine Folge und damit auch eine Reihenfolge. Also biblische Mission ist eine geistliche Angelegenheit mit dem Ziel, Menschen zu Gott zurückzubringen. Ich finde es interessant, die Umsetzung des Missionsbefehls, da kriegt man ein schönes Beispiel in der Apostelgeschichte am Anfang. Wenn man das liest, da heißt es, die Petrus, seine erste Predigt, und die nun sein Wort annahmen, also das heißt, die sich bekehrten, ließen sich taufen, sofort die Folge, und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre, das ist der dritte Aspekt von Jesu, der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also Gott möchte, dass jeder Christ stark im Glauben ist und auch eine geistliche, also was er meint, eine göttliche Urteilsfähigkeit kriegt. Und das geht ohne gesunde und eine umfassende Lehre nicht. Also erfolgreiche Mission braucht Bekehrung. Zur Bekehrung benötigt es Glaube. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Sagt die Schrift da in Römer 10, Vers 17 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt. das Predigen, aber durch das Wort Christi. Und deswegen soll es heute ein bisschen um eben den dritten Aspekt gehen, um Gottes Wort. Ich denke auch Dinge, die man eigentlich weiß, vieles weiß man über die Schrift, je nachdem wie lange man schon Christ ist, aber immer wieder muss man sich das klar machen, das geht mir genauso. Deswegen der erste Punkt, Jesu Worte, das sind Worte des lebendigen Gottes, also es ist nicht irgendwas, das ist nicht eine Moderatorenansage, sondern das hat tatsächlich Gewicht. Ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht und die erste ist Johannes 12, Vers 49 bis 50, da heißt es, sagt Jesus, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich reden und tun soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben, darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Also die in der Bibel enthaltenen Worte, das sind nicht nur Buchstaben oder Ähnliches, sondern es handelt sich um göttliche Substanz, wie das Johannesevangelium anfängt, das heißt, und das Wort war Gott. Eine interessante Sache, wenn man die Bibel im Gesamtzusammenhang betrachtet, Gott fordert bereits im Alten Testament, ganz am Anfang, im 5. Buch Mose, die Israeliten auf, da steht, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Und Jesus sagt in Johannes 6, Vers 63, da sagt er, dass seine Worte, das sind mit Leben, mit Kraft verbunden. Der Geist ist der, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Was man immer wieder bedenken sollte, ist so, wenn es um Gottes Wort an sich geht, dass Gott selbst der Herr seines Wortes ist und dass auch er selber drauf aufpasst. Das kann man schön aus Jeremia ablesen. Im Kapitel 1, Vers 12 steht, und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Es gingen auch alle Voraussagen und Prophezeiungen um Jesus im Alten Testament vollständig in Erfüllung. Im Neuen Testament, wenn man das so durchliest, die Evangelien hauptsächlich, da wird ganz viel Wert drauf gelegt, immer wieder zu betonen, dass exakt eine alttestamentliche Ankündigung in Erfüllung ging. Genau, das zum ersten Punkt. Der zweite Punkt, wo ich kurz darauf eingehen will, ist so die Stellung des Wortes Gottes. Die Bibel hat ja jetzt in der Gesellschaft keine Bedeutung mehr. Es wird ja eher belächelt, aber wenn man das Ende des Neuen Testamentes, also der Bibel an sich, anguckt, dann wird man was relativ Scharfes feststellen. Und zwar Offenbarung 22, Vers 18 bis 19. Da steht, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben stehen. Bei der Offenbarung muss man eins bedenken, und zwar, das ist, war mir auch lange Zeit nicht so klar, das sind Jesu letzte Worte an seine Gemeinde, also gerichtet an den zwischenzeitlich sehr alten Apostel und Jünger Johannes, der in der Verbannung war, wegen Gottes Wort. Das war damals wahrscheinlich der einzig noch lebende Jünger. Das hat Jesus gesagt, Jahrzehnte später, als er in den Himmel aufgefahren ist. Und wenn es um die letzte Botschaft einer Person geht, sollte man immer genau hinhören. Denn vermutlich geht es dann um eine Kernaussage mit höchster Bedeutung. Das ist meistens eine kurze Zusammenfassung von einer Lebensbotschaft oder ein sehr wichtiger Rat für die Hinterbliebenen. Also die Bibel an sich als Gottes Wort ist eine abgeschlossene Offenbarung. Das heißt, es gibt heute keine Offenbarungen mehr, die gleichwertig neben der Bibel stehen. Das macht sie natürlich zu einem sicheren Standpunkt in allen Fragestellungen. Und die Bibel ist natürlich auch dann für uns Weisheit und der Weg, Rettung zu finden. Sagt Jesus selber in Johannes 5, 39, da sagt er, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, darin das ewige Leben zu finden. Und sie sind's, die von mir zeugen. Was ich aber dazu sagen möchte, das heißt aber nicht, dass Gott heute nicht mehr außerhalb der Bibel redet. Und das will ich schon betonen. Das macht er schon, aber halt, ich kann mich jetzt nicht drauf setzen und sagen, es steht geschrieben, so wie es mit der Bibel ist. Die Bedeutung und Kraft, beziehungsweise die Macht von Gottes Wort, das sehen wir bereits im dritten Vers der Bibel. Da sagt Gott, sprach, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht, ganz lapidar. Also Gottes Wort, das schafft unmittelbar Fakten, geistlich wie physikalisch. Das ist für uns eine nicht vorstellbare, eine nicht nachvollziehbare Dimension. Und deswegen bleibt uns einfach nur der Glaube übrig. Die Bibel gibt immer nur das wieder, was Gott selbst gesprochen hat. Im Alten Testament schon, in Jeremia, zeigt Gott sehr anschaulich, was er von seinem Wort hält. Und gleichzeitig warnt uns Gott auch, jegliche menschlichen Einflüsse von seinem Wort fernzuhalten. Das würde ich gerne einfach auch mal vorlesen. Da steht, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Darum, also Gott gibt hier einen Grund an, darum, siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die meine Worte stehlen, einer vom anderen. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihr eigenes Wort führen und sprechen. Er hat's gesagt. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die falsche Träume erzählen und verführen mein Volk mit ihren Lügen und losem Geschwätz, obgleich ich sie nicht gesandt und ihnen nicht befohlen habe und sie auch diesem Volk nichts nützen, spricht der Herr. Also was ich da raus will, ist, Gott toleriert es absolut nicht, wenn Menschen sein Wort frisieren, ein bisschen dazugeben, ein bisschen wegnehmen, sondern für ihn gibt es da keine Kompromisse. Eine sehr markante Stelle ist ja, was wir im 2. Timotheusbrief lesen. Das schreibt Paulus als Rat an Timotheus. Und man kann auch feststellen, Timotheus war hier jetzt nicht irgendjemand, sondern das war ein extrem geistlicher Mensch, der sich ja bewährt hat. Und Paulus schreibt ihm, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das ist das Ziel Gottes. Wirkt für uns unerreichbar, aber das ist Gottes Ziel. Ja, das war also meine Ausführung zur Stellung des Wortes Gottes. Ein dritter Punkt ist, den man auch nicht außer Acht lassen sollte, das sind Konsequenzen des Wortes Gottes. Es hat tatsächlich Konsequenzen, Gottes Wort. Und zwar, das Wort Jesu Christi wird alle Menschen mal zur Auferstehung rufen. Entweder zur Auferstehung zum ewigen Leben oder zur ewigen Verdammnis. Es wird manchmal ein bisschen komisch formuliert, so gerade bei Beerdigung, es gibt dann die Auferstehung zum ewigen Leben, aber ewiges Leben haben alle Menschen, egal ob sie es wollen oder nicht. Selbst die, wo verdammt werden. Die Frage ist eine andere, die Frage ist, wo findet das ewige Leben statt? Entweder bei Gott oder eben halt getrennt von Gott. Eine Stelle dazu, Johannes 5, 28, da sagt Jesus, wundert euch darüber nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Es werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Also Jesu Worte haben eine positive, aber auch eine negative Wirkung. Zuerst die positive, sagt er selber, kurz ein paar Verse davor, in Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Das ist die positive Seite. Die negative ist, das sagt er in 12, Vers 48, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon einen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Das sind die Konsequenzen. Ein weiterer Punkt ist, was man auch, glaube ich, nicht vergessen sollte, dass die Bibel, Gottes Wort, was er gesagt hat, dass das geistige Nahrung ist. So wie der Körper physische Nahrung braucht, so braucht unser Geist geistige Nahrung. Das ist ein Gesetz. Aber leider verhungern halt viele Christen, weil sie sich eben geistig nicht ernähren. Und jeder Christ ist gut bedient, wenn er darauf achtet, dass er nicht ein geistiges Klappergestell ist, sage ich mal. Also die geistige Magersucht ist so schon ein Problem in unserer Zeit, finde ich. Die Versuchung Jesu ist ja bekannt und ich will trotzdem kurz darauf eingehen. Jesus entgegnet dem Satan, als er ihn nach 40 Tagen ohne physischem Essen versuchte. Und dann sagt Jesus Folgendes. Er aber gab ihm zur Antwort, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ich finde interessant, dass die Amplified Bible, also eine englische Bibelübersetzung, die fügt noch was hinzu, was die anderen nicht machen. And it remains written. Also das heißt, das wird immer so bleiben, da wird sich nie was ändern. Da wird nur eine Verstärkung mitgegeben. Was vielleicht einige nicht wissen, aber sehr interessant ist, Jesus, das ist ein Zitat, was er hier sagt. Er antwortet dem Teufel mit einem Zitat. Das ist ein altbiblisches Zitat aus 5. Mose 8, Vers 3. Und das will ich gerne vorlesen. Das sagt nämlich viel aus. Da steht, das sagt Gott zu Israel, nachdem sie durch die Wüste gezogen sind, bevor sie in das gelobte Land einziehen. Da steht so, demütigte er dich denn und ließ dich Hunger leiden. Dann aber speiste er dich wieder mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt haben, um dich, da wird ein Grund, da wird das Ziel angegeben, zu der Erkenntnis zu führen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was vom Mund des Herrn ausgeht. Also Jesus zitiert hier eine alte Schriftstelle als Antwort. Und das heißt für mich, es gibt also tatsächlich eine Verbindung zwischen geistigem Leben und Gottes gesprochenen Wort. Das steht in Verbindung mit dem Leben. Ich denke nicht von ungefähr, zitiert Jesus gerade bei der Versuchung durch den Satan dieses alte Bibelwort. Generell hat Jesus den Satan nur mit Bibelantworten, mit Bibelworten geantwortet. Uns wird in der Schrift die Versuchung von Jesus berichtet, weil ich überzeugt bin, dass die ziemlich viel zu sagen hat. Es gab noch mehr Versuchungen, wo die Bibel nichts drüber sagt. Das kann man aus dem Hebräerbrief ableiten zum Beispiel, wo es heißt, wir haben einen hohen Priester, der versucht worden ist wie wir, aber ohne Sünde. Oder in Lukas, da steht, als aber der Teufel nun mit allen Versuchungen zu Ende war, ließ er von ihm ab, bis zu einer gelegenen Zeit, bis zu einer günstigen Gelegenheit. Also das war ein ständiges Wiederkommen. Festzuhalten ist, dass der Teufel selber auch nur mit Bibelversen argumentiert. Er kommt nur mit Bibelversen. Und diese Worte, muss man bedenken, die sind an sich richtig. Aber sie sind in der Anwendung und im Zusammenhang falsch angewendet. Sie sind einfach verdreht worden. Und was Jesus gemacht hat, er hat keine Diskussion mit Satan geführt. Und er hat sich auf kein Gespräch eingelassen, im Gegensatz, wie es Eva gemacht hat im Paradies. Übrigens, das kann ich mir glaube ich nicht verkneifen, Eva hatte keine Autorität, mit dem Teufel über den Apfel zu reden. Das Gebot, nicht von diesem Baum zu essen, ging von Gott an Adam, welcher Eva darüber unterrichtet hat. Ich habe heute Morgen extra nochmal nachgeguckt, ich habe gedacht, ich will jetzt keinen Unfug erzählen. Gott gibt den Befehl an Adam, darf nicht davon essen, da war Eva noch gar nicht geschaffen. Also Adam war verantwortlich für die Einhaltung des Gebots. Wenn man es ein bisschen spitz sagen will, kann man sagen, also Eva war die erste Emanze und Adam hat fälschlicherweise seine Autorität nicht in Anspruch genommen und er hat sich ihr untergeordnet und sie gewähren lassen. Er hätte sie ja eigentlich korrigieren und zurechtweisen müssen. Ich gehe davon aus, dass der, welcher die Schrift kennt und aus sie verinnerlicht hat bei einer Versuchung, wesentlich bessere Karten hat als der, wo die Schrift nur oberflächlich kennt. So viel zum Thema geistige Nahrung. Ein weiterer Punkt noch. Das hat Folgen, wenn Gottes Worte fehlen. Also es ist nicht so, dass es einfach dann halt fehlt, sondern das ist eine Zwangsläufigkeit, wie es uns die Bibel sagt. Also wo Gottes Worte fehlen, wo keine geistliche Unterscheidungsfähigkeit und auch das Erkennen von seinem Willen nicht vorhanden ist, treten unweigerlich Folgen ein. Gott weist bereits im Alten Testament auf eine Zwangsläufigkeit hin, also ein eintretendes Ergebnis. Eine von den Stellen würde ich gerne aufführen, das ist Hosea Kapitel 4, Vers 1 bis 2 und Vers 6. Da steht: Höret ihr Israeliten des Herrn Wort. Der Herr rechtet mit denen, die im Lande wohnen, denn es gibt keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande, sondern Fluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben überhand genommen. Und eine Blutschuld kommt nach der anderen. Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Weil du die Weisung deines Gottes vergessen hast, will ich auch deine Kinder vergessen. Ich würde da vielleicht an der Stelle einen kurzen kleinen Ausflug machen. Und zwar, die meisten englischen Bibeln übersetzen das Wort Erkenntnis. Ich finde es im Deutschen ein bisschen schwierig zu greifen, was heißt denn Erkenntnis. Die übersetzen das mit Knowledge, also das heißt Wissen, Einsicht, Kunde. Ich habe dann mal in der französischen Bibel geguckt, in der französischen Seemann-Bibel, da steht was ein bisschen anders. Da steht, on y connaît pas Dieu, das heißt, man kennt Gott nicht. Und der Vers 6, da heißt Faute de connaissance, das heißt das Mangel an Kennen. Und dann hatte ich was Interessantes noch gefunden. Ich habe mal in einer anderen geguckt, in der eher gängigen französischen Bibel, und die haben sie übersetzt, on ne me reconnaît plus comme Dieu, das heißt, man erkennt mich als Gott nicht mehr. Da kommt eine ganz andere Richtung rein. Und Faute de me reconnaître im Vers 6, das heißt, also, ihr kennt mich nicht, weil ihr mich nicht mehr wiedererkennen könnt. Das finde ich sehr interessant, was da aufgegriffen worden ist. Also wiedererkennen kann man nur das, was man vorher schon mal gekannt hat. Das Neue Testament im Johannes 17, das sagt Jesus genauer, was denn mit dem Erkennen von Gott gemeint ist. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also es zielt auf Jesus hin. Das ist damit gemeint. Die Frage ist natürlich, könnte es sein, dass man bezüglich des Zustandes der Gemeindewelt auch einen Rückschluss auf die Bedeutung, auf die Stellung einer Vergangenheit von Gottes Wort in ihr ziehen kann? Was vorher nicht da war oder versäumt worden ist, kann man später in Versuchungen oder Schwierigkeiten auch nicht wiedererkennen. Und das ist das, was die französische Bibel da aufgreift. Also mit, ich denke, das wissen wir aber trotzdem, mit Gott erkennen ist nicht das bloße Kennen der Bibel gemeint. Das hatten die Schriftgelehrten und Pharisäer auch, wesentlich besser wie mir. Sondern das ist eine Beziehung durch Bekehrung zu Gott, dass Gott mit ihm in einer geänderten, geheiligten Denk- und Lebensweise. Ja, soviel zu den Folgen. Dann noch eine Sache, wo man, denke ich, auch nicht außer Acht lassen sollte, das ist Erfolg und Misserfolg. Die stehen im Zusammenhang mit Gottes Wort. Meiner Meinung nach ist das ein geistliches Prinzip, das meiner Erkenntnis nach von Gott durch Jesus im Neuen Testament auch nicht aufgehoben worden ist. Das wird zwar manchmal, muss man dazu sagen, von manchen Richtungen ein bisschen missbraucht, gemäß ihrer Lehre, aber deswegen würde ich das gern kurz anschauen. Zum Beispiel Josua Kapitel 1, das ist ein bekanntes Wort, es wird gerne zu allen Möglichkeiten zitiert. Wenn jemand geht, Gott ist mit dir, er segnet dich in allem, was du tust. Aber das Ding hat ein bisschen einen Haken, weil es hat ein paar knifflige, indiskutable Bedingungen. Schauen wir uns das mal an, was da hinten dran steht. Da steht dran, manchmal müssen wir die Bibel auch richtig betonen, nur sei stark und fest entschlossen auf die Beobachtung aller, das ist eine Bedingung, Weisungen des Gesetzes bedacht zu sein, dass mein Knecht Mose dir zur Pflicht gemacht hat. Weiche davon weder nach rechts noch nach links ab, das ist wieder eine Bedingung. Damit, jetzt kommt ein Ausschlussprinzip, und nur dann, du bei allen deinen Unternehmungen glücklichen Erfolg hast. Höre nicht auf, schon wieder eine Bedingung, von diesem Gesetzbuch zu reden und sinne Tag und Nacht, wieder eine Bedingung, darüber nach, damit du auf die Beobachtung alles dessen, was darin geschrieben steht, bedacht bist. Denn alsdann, wie das Ausschlussprinzip, wirst du glücklich sein, Erfolg haben bei deinen Unternehmungen und alsdann wird dir alles gelingen. Also die Beistandszusage an Josua war keine generelle, allgemeine, Aussage, sondern das war eine sehr scharfe Bedingung. Im 5. Buch Mose wieder, bevor Israel ins gelobte Land geht, das sagt Gott: Wenn du aber den Weisungen des Hand deines Gottes nicht gehorchst, dass du auf die sorgfältige Beobachtung seiner Gebote und Satzungen, die ich dir heute zur Pflicht mache, bedacht sein sollst, so werden alle folgenden Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann kommt, ne, werde ich schon mal durchgelesen, da kommen Vers über Vers von Flüchen, die mir lieber alle nicht haben wollen. Ja, noch ein Beispiel, wo mir immer wieder aufgefallen ist im Laufe der Zeit. Der Psalm 1 ist ja bekannt mit den Wasserbächen. Das ist also eine ganz, eine generelle Ermutigung. Aber wenn man das genau liest, dann wird man auch was feststellen. Da heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat, also das heißt nach den Lehren der Gottlosen, und nicht tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt im Kreis der Spötter. Vielmehr gefallen hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der, ist wieder das Ausschlussprinzip, nur der gleicht einem Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Früchte bringt zur rechten Zeit und dessen Laub nicht welkt und alles, was er bringt, das gelingt. Ich denke mit Früchte, dass da hauptsächlich geistliche Früchte gemeint sind. Also das Separieren von der Welt und das Leben in Gottes Wort ist ziemlich wichtig. Ich will aber hier auf eines hinweisen. Ich weiß, dass das ein bisschen eine heikle Thematik ist. Ein Leben in Gottes Wohlgefallen, das heißt nicht automatisch weltlichen Reichtum. Das ist kein Gesetz. Dieser Rückschluss als Lehre zu verbreiten, halte ich für fatal und falsch. Ich denke, dass Gott vielmehr von geistlichen Segnungen spricht. Alles andere wäre meiner Meinung nach Wohlstandsevangelium. Ein anderer Punkt noch, wenn es um die Bibel geht, ist: Gottes Worte muss man lernen. Kein Christ hat automatisch Kenntnis über Gottes Wort. Das hätten wir zwar gerne, haben wir aber nicht. Das war bereits im Alten Testament so. Das war deswegen nochmal eine Stelle aus 5. Mose. Da steht: Da berief Mose alle Israeliten und sagte zu ihnen: Vernehme Israel die Satzungen und Verordnungen, die ich euch heute laut vortrage. Lernt sie und beobachtet sie genau. Also Querlesen von der Bibel oder ist nicht möglich. Ja. Eine kleine Losung am Tag, das reicht nicht aus. Man kann sie nicht überfliegen wie eine Zeitung oder einfach nur wiedergeben, was man irgendwo mal aufgeschnappt hat. Ich finde was ganz interessant, und zwar würde ich auch ganz kurz mit euch anschauen, und zwar in 5. Mose steht was Interessantes, das ist das sogenannte Königsgesetz. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Gott sagte vorher schon, er will nicht, dass Israel einen König hat, sondern er soll König sein. Und Gott wusste aber, dass Israel sich anders entscheiden wird. Und er legt im Vorfeld schon was Interessantes fest. Und da steht 5. Mose 17, Vers 18 bis 20. Und wenn er den Königsthron bestiegen hat, soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes aus dem Buche, das sich unter der Aufsicht der levitischen Priester befindet, in ein Buch schreiben. Dieses soll er immer bei sich haben und soll täglich darin lesen, solange er lebt, um den Herrn, seinen Gott, zu fürchten und alle Vorschriften dieses Gesetzes und diese Verordnung gewissenhaft zu beobachten, damit er sich nicht in seinem Herzen, nicht über seine Volksgenossen erhebt und damit er von dem Gebot weder nach rechts noch nach links abweicht, auf dass er samt seinen Söhnen lange Tage in seiner Königsherrschaft inmitten Israels verbleibt. Jesus selber verbrachte viel Zeit damit, die Menschen und seine Jünger zu lehren. In Johannes 18, Vers 20, haben wir letzter gehört, da steht: Jesus antwortete ihm, dem hohen Priester, die ihn angeklagt haben: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe alle Zeit in der Synagoge und in den Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammengekommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Also das war eine seiner Hauptbeschäftigungen, was Jesus gemacht hat. Eine andere Stelle noch, wieder Timotheusbrief. Da sagt Paulus Timotheus wieder: Bis zu meiner Ankunft fahre fort mit dem Vorlesen der Heiligen Schrift, mit den ermahnenden Ansprachen, mit der Lehrtätigkeit. Das ist ein bisschen untergegangen, und zwar Vorlesen der Schrift. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn man in der Bibel liest, oder daheim, das laut zu lesen. Es macht einen Riesenunterschied. Die Juden hatten das früher gemacht. Das mag zwar schon sein, dass im ersten Moment die Familie denkt, jetzt hat er den Verstand verloren oder was ist jetzt los, aber ich empfehle euch das wirklich, probiert es mal aus. Es ist ein Unterschied, ob ihr leise oder laut lest. Man betont anders, man nimmt viel mehr wahr. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Ein letzter Punkt noch. Und zwar, ich glaube, das ist ja für unsere Zeit relativ wichtig. Also es geht darum, den Hauptinhalt, das Ziel zu bewahren. Wir müssen immer den Hauptinhalt der Bibel und damit auch das Ziel Gottes im Auge behalten. Es geht ziemlich schnell, dass man sich in Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten verliert. Ein Beispiel steht ja nicht umsonst relativ ausführlich in der Schrift drin. Die Schriftgelehrten der damaligen Zeit, die hatten sich nämlich irgendwann nur noch mit unwichtigen Dingen beschäftigt. Die sind immer wichtiger geworden und dann haben sie die große Sache aus den Augen verloren. Es war vielleicht nicht so angenehm zu lesen, aber sehr wichtig, wenn es um das geht. Auch wieder aus Timotheus, was Paulus Timotheus schreibt. Oder müsst ihr mal auf die Wortwahl hören, wie das schreibt. Er schreibt, ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Christi Jesu, welcher dereinst Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung, also seiner Wiederkunft, und bei seiner Königsherrschaft, verkündige das Wort, tritt damit auf. Du magst gelegen oder ungelegen kommen, überführe, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenem Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen, weil man nach dem Ohrenkitzel verlangen hat. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in jeder Hinsicht, nimm die Leiden auf dich, richte die Arbeit eines Predigers der Heilsbotschaft aus und versieh deinen Dienst voll und ganz. Ich habe bewusst das rauskommen, Prediger der Heilsbotschaft, deswegen sind wir geschickt. Wir sollen Jesus verkündigen, wir sollen das Heil verkündigen, wir sollen zur Bekehrung aufrufen. Nicht so viele andere Dinge, sonst gar nichts. Es wird heute auch viele andere Dinge verkündigt, das hört sich zum Teil sehr fromm an, das hört sich auch sehr gut an. Aber die Frage ist halt, hat es Jesus uns beauftragt? Eine andere Stelle noch, es taucht immer wieder im Neuen Testament auf, im 1. Korintherbrief. Denn während einerseits die Juden Wunderzeichen fordern, andererseits die Griechen Weltweisheit verlangen, verkündigen wir dagegen Christus als den Gekreuzigten, der für die Juden ein Ärgernis und für die Heiden eine Torheit ist. Denen aber, die berufen sind, sowohl den Juden als auch den Griechen, verkündigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also auch hier wieder der Punkt, Christus als den Gekreuzigten, ist unsere Aufgabe. Als letzte Verse zum Thema Hauptinhalt und Ziel bewahren, habe ich Kolosser 3, Vers 16. Da ist noch eine Mengenangabe zum Wort Gottes drin. Also falls ich zu lange gepredigt habe, ist alles wieder gut. Da steht nämlich, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Ja, soweit von mir. Amen dazu. Ja, Jesus, und ich danke dir für dein Wort, dass du uns das gegeben hast. Das ist eigentlich unfassbar, was für eine Stellung dein Wort hat, was wir daraus lesen können, welche Möglichkeiten du uns da gegeben hast. Ich bitte dich, dass du uns das wirklich als Schatz in unser Herz legst, dass wir das verstehen, dass wir das wertschätzen, dass wir es mehr Lust haben, da drin zu lesen und dass du uns auch Verstand schenkst. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns das Wort aufschließt. Wir brauchen dich. Wir können es nicht verstehen. Aber danke, dass du zu deinen Zusagen stehst. Amen.